Liebe Zuhörer, Weihnachten, das ist eine Fluchtgeschichte der besonderen Art. Wenn ich Flucht höre, muss ich zuerst immer daran denken, was mein Vater uns Kindern oft erzählt hat, wie sie im eiskalten Januar 1945 in der Endphase des Zweiten Weltkrieges in Lodz aufgebrochen sind mit dem Pferdewagen, um ihre Heimat zu verlassen. Und Flucht und Angst waren immer Zwillinge. In seinen persönlichen Erinnerungen hat mein Vater den Beginn dieser Tage dann so beschrieben. Minus 17 Grad, hartgefrorener Schnee, sternenklarer Himmel und wir unterwegs auf der Flucht. Wer hätte sich das heute Morgen noch vorstellen können? Jeden Augenblick können uns die Panzer überrollen, die Angst sitzt allen im Nacken. Angst und nichts kann man dagegen tun, keine Chance sich zu wehren. Noch nicht einmal fliehen ist möglich. Das Tempo, mit dem wir uns hier fortbewegen, hat mit Fliehen wahrlich nichts mehr zu tun. Es ist nur ein ohnmächtiger Versuch eines Ertrinkenden, der sich an einen Strohhalm klammert. Außer uns kein Mensch weit und breit auf der einsamen Landstraße. Wir sind jetzt allein unterwegs. Wie lange? Die klirrende Kälte nehmen wir gar nicht wahr. Die Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Wir starren nur noch nach hinten. Es ist furchtbar, diese Spannung auszuhalten. Immer wieder schauen wir wie gebannt zurück. Panzer sind bisher nicht auszumachen. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht bleiben sie im Dorf, im Proboszczewice heute und übernachten dort. Vielleicht. Jetzt gilt nur noch die Parole, rette sich, wer kann. Wer nicht kann, ist rettungslos verloren. Gespenstisch diese unheimliche Ruhe. Nur das Knarren, Knirschen und Quietschen der Räder, begleitet vom Keuchen und Schnauben der Pferde, beherrschen die Stille der Nacht. Doch sollte Gott uns jetzt hängen lassen? Wie oft hat mein Vater gerade im Winter davon erzählt? Und später haben die Enkel ihn immer wieder darum gebeten. Wenn wir dabei als Familie dann gemütlich um den trauten Weihnachtsbaum herum saßen, dann schien das Grauen dieser Nächte unendlich weit weg. Wie so eine spannende Geschichte aus ferner Märchenzeit. Wir hatten ja Weihnachtsfrieden. Wir hatten wunderbares Essen. Wir wussten, wo wir hingehörten und wo wir heute Nacht ungestört schlafen konnten. Das erste Weihnachten dagegen war der Fluchtgeschichte meines Vaters viel näher. Und damit meine ich jetzt nicht mal die Aufregungen und Nöte, die den Familien durch die damalige Volkszählung zugemutet wurden, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Ja, das war auch schon schwer genug, aber noch keine Flucht. Ein rücksichtsloser Kaiser Augustus lässt seine Muskeln spielen und ordnet Volkszählung an. Aber die Zähler kommen nicht bequem ins Haus, sondern die Leute müssen in ihre ursprünglichen Heimatorte reisen, um sich dort registrieren zu lassen, egal wie alt oder winzig klein sie noch sind, hochschwanger oder krank, alle müssen raus. Verstopfte Reisewege, römische Militärkontrollen. Wie viel Ohnmacht, wie viel Wut dürfte damals unter den Leuten geherrscht haben. Aber es war noch keine Flucht, weil die meisten Reisenden sicher waren, bald sind wir wieder zu Hause. Und es ging nicht um Leib und Leben. Nein, zur richtigen Fluchtgeschichte wird Weihnachten erst ein paar Tage oder Wochen später. Ich spreche von den Familien, von den Müttern und Vätern, die in Bethlehem um das Leben ihrer Säuglinge kämpften und doch fast alle scheiterten. Weil ein brutaler Provinzkönig, Herodes der Große, wegen Weihnachten in Panik gerät. Der traute Friede der heiligen Nacht hat nicht lange gehalten. Warum nur? Weil Herodes alles, aber auch wirklich alles versucht, um Jesus aus dem Weg zu räumen. Das ist die ganze Weihnachtsgeschichte. Und so schreibt es Matthäus 2 in Vers 16. Herodes wurde sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren. Sie merken, die Maschen seines Tagesbefehls zum Kindermord von Bethlehem sind so eng, dass vorsichtshalber bis zum zweiten Lebensjahr alle Kinder in der Region Bethlehem betroffen sind. Das zeigt die ganze Hysterie dieser Aktion. aber sie verpasst Jesus um Haaresbreite. Wo eben noch die Hirten zum Stall rannten, um den neuen König zu sehen, da rennt jetzt ein Ehepaar mit seinem Säugling im Arm um sein Leben etwa 140 Kilometer bis zur ägyptischen Grenze. Und Matthäus beschreibt das in Kapitel 2, Vers 13 bis 15 folgendermaßen. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, nämlich die Babylonier aus dem Morgenland, die Jesus angebetet hatten, als sie weggezogen waren, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir es sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes. Das ist jetzt die Flucht. Gottes Sohn auf der Flucht. Kaum ist das Jubellied über Bethlehems Feldern verklungen, schon zieht sich eine furchtbare Blutspur durch denselben Ort. Wo noch vor kurzem meine Mutter das Wunder des neuen Lebens bestaunte, da stürzen jetzt andere Eltern in tiefe Trauer. Wir erfahren nicht, wie viele Tage oder Wochen exakt zwischen der Geburt Jesu und dem Kindermord zu Bethlehem liegen. Das ist auch nicht entscheidend. Dafür liefern uns Matthäus gemeinsam mit Lukas die wirklich wichtigen Fakten. Und Matthäus schreibt im Beginn von Kapitel 2 seines Evangeliums, als Jesus geboren war in Jerusalem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Erst durch diese Babylonier erfährt Herodes, dass Jesus überhaupt geboren wurde. Im Volksmund heißen diese Babylonier ja die drei heiligen Könige aus dem Morgenland. Nun, hier steht nicht, dass es Könige waren, hier steht auch nicht die Zahl drei, aber es waren Weise wörtlich, Gelehrte jener Zeit. Und als Herodes von ihnen erfährt, dass Jesus der König geboren wird, da heuchelt er zunächst Interesse, heuchelt er Wohlwollen. Ja, ich will auch hingehen, um anzubeten. Aber in Wirklichkeit verfolgt er von Anfang an nur ein einziges Ziel, nämlich den neugeborenen König umzubringen. Die Wissenschaftler durchschauen später seine Pläne und reisen, nachdem sie Jesus gefunden haben, auf anderem Wege wieder nach Hause, verraten dem König Herodes nicht, wo Jesus sich aufhält. Und als Herodes das merkt, dass die nicht bei ihm wieder vorbeikommen, als er merkt, dass er Jesus nur schwer ergreifen können wird, da packt ihn der Zorn. Er wird zum Amokläufer und Jesus zum Flüchtling. Aber es ist mehr als Zorn. Matthäus schreibt, als das der König Herodes erhörte, erschrak er. Herodes wird gepackt von kalter Angst. Und die Leute in seinem Umfeld, die müssen geahnt haben, was jetzt kommen würde. Und manche von uns fragen sich irritiert, wenn das alles zum Drama von Weihnachten gehört, wollen wir es dann nicht doch besser durch ein harmloseres Familienfest ersetzen, so wie es in der Praxis viele Zeitgenossen ja auch tun. Weihnachten also nur als Fest für Familie und Freunde und Entspannung zwischen den Jahren? Wäre das nicht besser? In England ist das Christkind ohnehin durch Santa Claus ersetzt, der die Geschenke bringt. Um sich unter einem Mistelzweig zu küssen, braucht man nicht unbedingt die Weihnachtsgeschichte. Beschränken wir uns also auf das harmlosere Brauchtum, auf die Weihnachtsgans, die Spekulatius, und lassen wir diese anstößige, anstrengende Geschichte mit Jesus lieber weg. Ganz praktisch müssten wir dann natürlich auch die Weihnachtslieder austauschen und die Lieder, wo es um Jesus geht, alle aus dem Programm streichen. Bachs Weihnachtsoratorium dürfte man dann schon gar nicht aufführen, weil es bei Bach von Anfang bis Ende nur um Jesus geht. Immerhin könnten wir noch Jingle Bells singen oder Rudolph the Red-Nosed Reindeer oder White Christmas. Naja gut, das wäre jetzt auch schon wieder schwierig. Vielleicht morgen kommt der Weihnachtsmann. Okay, man kann Weihnachten so feiern. Das steht jedem frei. Aber dann müssten wir uns auch abschminken, mit Weihnachten irgendeine Hoffnung zu verbinden, die mehr ist als ein bisschen Ablenkung. Da müssten wir auch die Sehnsucht begraben, dass Weihnachten irgendein Problem in meinem Leben lösen könnte. Dann müssten wir uns endgültig davon verabschieden, Weihnachten so zu feiern, wie es etwa Friedrich von Bodelschwingh feierte, der Gründer der Betheler Anstalten, wie er es feierte dort mit vielen, vielen schwerstkranken Beladenen, wie er es feierte mit jenen, die er gegen die Mordmaschinerie der Nazis zu verteidigen suchte. Und wie er dann dichtete, Bodelschwingh, durch tausend Traurigkeiten zur Krippe gehen wir still, das Kind der Ewigkeiten uns alle trösten will. Und dann sagt er, das ist das Wunder der heiligen Nacht, dass ganz traurige Leute ganz froh werden können. Kann das heute noch passieren? Hat Weihnachten diese Kraft? Bodelschwingh wusste nur das harte Weihnachten, nur das echte Weihnachten mit harter Krippe, mit gefährlicher Flucht, aber auch mit jubelnden Gottesboten und Anbetung für Jesus. Nur dieses Weihnachten kann uns wirklich helfen. Nur das Weihnachten mit der Not kommt auch ran an meine Not. Und darum lade ich Sie ein. Ja, ich möchte Sie geradezu bitten, noch für ein paar Minuten in diese wahre Fluchtgeschichte mit einzusteigen. In dieses echte Weihnachten, so wie es damals war und heute vielleicht für Sie werden kann. Und das Bestürzende daran, Gott, Gottes Sohn, auf der Flucht vor einem hysterischen König. Und natürlich fragt sich der kritische Leser irritiert, was bringt einen Machtpolitiker wie Herodes dazu, sich panisch vor einem Baby zu fürchten? Warum hat der solche Angst vor Jesus? Nun, die Geschichtsforschung bietet uns einiges Material über Herodes. Das passt exakt zu dem Bild, was wir auch im Neuen Testament finden. Herodes war ein Machtmensch durch und durch. Schon sein Vater namens Antipater war ein treuer Vasall der römischen Kaiser gewesen. Das war gut für die Karriere des Sohnes, natürlich, der nach einigen Irrungen und Wirrungen schließlich Provinzkönig in Israel wurde, von Roms Gnaden. Und Herodes standen keine Skrupel oder Gewissensbisse im Wege, wenn es um seine Interessen ging. Er gehörte zu den grausamsten Bluthunden der Antike. Einige Jahre vor unserer Situation hier, da hatte er zwei seiner Söhne wegen angeblichen Hochverrats erdrosseln lassen. Zwei seiner Söhne. Und auch seine Ehefrauen lebten gefährlich, sobald er misstrauisch wurde. Und jetzt beginnen wir zu verstehen, wer so viel Schuld auf sich geladen hat, der wird immer ängstlicher. Je größer die Verbrechen, umso schlimmer die Angst. Schuld fürchtet immer Rache. Aber Schuld fürchtet mindestens genauso, dass sie enttarnt wird, dass sie ins Licht gestellt wird. Jesus hat einmal gesagt im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 19, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Und auch der brutalste Mensch ist immer noch Mensch und nicht Monster. Und dann hört Herodes der Große von der Geburt Jesu, dem vermeintlichen Sohn Gottes, nun, gut, das war eine religiöse Sache. Da hätte er lachen können. Was will bitte schön ein vermeintlicher König ohne Palast und Militär? Der kann mir nie gefährlich werden. Der hat nicht mal eine Hütte in Jerusalem. Okay, Sie sagen, er sei ein König, weil er aus der Familientradition der alten israelischen Königsfamilie kam, aus dem Stamme Davids. Aber Davids goldene Zeit lag 1000 Jahre zurück. Ob Herodes fürchtet, dass sich um Jesus einmal eine Widerstandsbewegung gründen könnte? Sicher gaben ihm auch diese kritischen Wissenschaftler aus Babylon zu denken, die dieses Kind so ernst nahmen, dass sie ihm huldigten. Und sie stützten sich dabei einmal auf dieses seltsame Sternzeichen und dann auf die Schriften der alttestamentlichen Propheten, die sie gelesen hatten und die einiges angekündigt hatten, was sich dann in Jesus zu erfüllen schien, aber rein machttechnisch war doch für Herodes nichts zu befürchten. Genauso wenig wie für Hitler oder Mao in China oder Stalin in der Sowjetunion. Und doch haben die alle die Christen bis aufs Blut verfolgt und ihre Botschaft verfälscht und unterdrückt. Und wir fragen, warum? Wovor hatten Hitler und Stalin und Mao und Kim Jong-il Angst? Und warum Herodes der Große, der hier plötzlich so klein wird in seiner Panik? Herodes war offensichtlich kein großer Denker, er war kein Intellektueller. Aber was dieser Mann hatte, war ein solider Machtinstinkt. Das lag in der Familie, das hatte er in den Genen. Und irgendwie muss er gefürchtet oder gar geahnt haben, dass Jesus mehr ist als nur ein kleines Baby, mehr als nur der späte Nachkomme einer längst angestaubten Davidsdynastie. Und wenn einer anfängt, sich ernsthaft mit Jesus zu befassen, zumindest so weit, dass er sich nicht nur auf seine bisherigen Vorurteile verlässt, wenn einer anfängt zu sagen, ich will dir mal nachgehen, wer dieser Jesus ist, wenn einer anfängt, die Evangelien im Neuen Testament zu lesen, wenn einer anfängt, den Anspruch zu prüfen, mit dem Jesus aufgetreten ist, was wollte er eigentlich? Dann merkt dieser Mensch irgendwann, hier kommt jemand auf mich zu, hier kommt ein Anspruch auf mich zu, den ich nicht locker beiseite schieben kann. Denn wenn das wirklich stimmt, wenn das stimmt, was die Bibel über Jesus sagt, dann kann ich Jesus nicht mehr als einen edlen Ethiklehrer abtun, der uns ein paar solide Lebensregeln mitgegeben hat und der ein gutes Vorbild war. Und dann sagen wir eben, Weihnachten heißt, seid nett zueinander. Wenn das wirklich stimmt, dann ist der liebe Jesus nicht nur ein rührendes Kleinkind aus der Weihnachtszeit. Denn das Neue Testament endet ja nicht mit der Weihnachtsgeschichte. Und insofern muss man sagen, Herodes hatte die richtige Ahnung. Er hatte die richtige Ahnung, nämlich dass Jesus ihm gefährlich werden könnte, wenn auch anders als er dachte. Nicht als politischer Konkurrent, sondern viel schlimmer. Und so geht es bis heute. Jedem. Jedem, der auf Jesus stößt und mehr von Jesus erfährt. Irgendwann merke ich, ich kann Jesus gegenüber auf Dauer nicht neutral bleiben. Ich kann auf Dauer nicht so tun, als ob mich das alles nichts anginge und nur in eine ferne Zeit gehörte. Jesus ist eben nicht nur eine Person der Geschichte, sondern er ist auch eine Person der Gegenwart, weil er ja auferstanden ist. Ich muss mit ihm rechnen. Und dann wird es kritisch. Und so ging es auch zum Beispiel Irina Ratuschinskaja, der bekannten russischen Bürgerrechtlerin. Sie sitzt 1963 in einer Schule in Odessa und lässt diesen atheistischen Propagandaunterricht über sich ergehen. Sie langweilt sich, weil das philosophisch viel zu anspruchslos ist für sie. Und eines Tages fällt es ihr dann auf. Und sie fragt sich, wenn die Propaganda recht hat, dass es keinen Gott gibt, dann reicht es doch, dass sie uns das zwei- oder dreimal sagen. Dann müssten sie das doch nicht mit so viel Hass vortragen und uns Semester für Semester mit diesen nervigen Propagandastunden aufhalten. Vielleicht, fragt sie, ist das ja ein Zeichen dafür, dass es Gott möglicherweise doch gibt. Und dann muss er ziemlich stark sein, denn sie werden offensichtlich nicht mit ihm fertig. Wer bist du, Gott, wenn es dich gibt? Und sie fängt an zu beten. Sie fängt an zu beten zu einem Gott, den sie noch nicht kennt. Und sie liest die russischen Dichter Tolstoi und Dostojewski und sucht nach religiösen Spuren in diesen Werken. Und dann eines Tages bekommt sie eine Bibel in einer alten slawischen Sprache. Und sie muss erst mal ein halbes Jahr lang die Sprache slawonisch lernen, um diese Bibel lesen zu können. Und dann fängt sie an und sie liest. Und sie lernt dadurch durch Jesus kennen. Und das Puzzle fügt sich zusammen, Stück für Stück. Und sie begreift, er ist Gottes Sohn, er lebt wirklich. Und sie wird Christ und sie schreibt Gedichte. Und sie gibt das Erkannte weiter. Und sie bekommt 7 Jahre Arbeitslager und 7 Jahre Verbannung. Aber sie bekennt, Jesus hat mich durchgetragen. Und freigelassen wird sie dann 1986 vor dem Treffen zwischen Gorbatschow und Reagan in Reykjavik. Wer Jesus kennenlernt, der erfährt, dass hier Gott selbst auf die Welt kommt. Das können wir letztlich nicht rational bis ins Letzte entblättern und erklären. Aber das ist die Wahrheit, sagt die Bibel. Und deshalb eben auch die Jungfrauengeburt, weil Jesus durch ein Wunder auf diesen Weg der neunmonatigen Embryonalphase gesetzt wird. Und dann kommt er und er ist nicht Sohn eines Vaters, sondern Sohn Gottes und dieser Maria. Und die Weihnachtsbotschaft sagt uns auch klipp und klar, warum Gott kommt und warum er auf diese Weise kommt. Und die Begründung ist, weil wir ihn brauchen. Und wozu brauchen wir ihn? Als Retter, sagt die Bibel. Also wenn Sie die Kurzthese von Weihnachten in einen einzigen Satz gepresst haben wollen, dann nehmen Sie doch diese eine Zeile des Weihnachtsliedes, O du Fröhliche, das wir gleich singen werden. Da heißt es, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Und mit der Welt, das ist nicht so allgemein philosophisch gemeint, sondern sehr persönlich. Das heißt, ich ging verloren und Jesus ist geboren. Das heißt, mein Leben ist nicht okay, so wie es ist. Zumindest nicht in Gottes Augen. Und sehen Sie, das ist der krasse Unterschied zwischen Jesus und den ganzen Religionen. Die Religionen geben den Leuten Regeln in die Hand. Regeln und Gesetze. Und sie sagen, strenge dich an und ändere dein Leben und bemühe dich, dann wirst du mit der Gottheit irgendwie möglicherweise klarkommen. Und Jesus sagt das genaue Gegenteil. Jesus sagt, du schaffst es nicht alleine. Du kannst dich nicht retten. Aber ich will zu dir kommen und ich will dich retten. Egal, wie du religiös sozialisiert bist, ob du aus einem atheistischen Familienverband kommst, ob du Moslem bist oder Buddhist oder was auch immer, du brauchst mich. Ich will dich retten. Und spätestens da machen die Ersten dicht und sagen, das ist mir zu persönlich. Und sie halten Jesus auf Distanz. Und das ist dann eine überraschende Parallele zu Herodes. Natürlich sind wir nicht so grausam wie der. Natürlich ist unser Gewissen ungleich sensibler. Also wir würden keinen Kindermord von Bethlehem übers Herz bringen oder all die anderen Menschheitsverbrechen, die seitdem als Mahnmale in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Das nicht. Aber wir bekommen auch Angst vor Jesus. Und zwar in dem Moment, wo er die Machtfrage in unserem Leben stellt. Wer ist Gott in deinem Leben? Wer ist der König? Wer hat die höchste Autorität über deine Entscheidungen? Wem dienst du wirklich? Und sehen Sie, das ist das eigentlich Anstößige an Weihnachten. Dass Weihnachten uns, wenn wir nah genug herangehen, schlichtweg überführt. Dass Gott uns durch Weihnachten sagt, du brauchst einen Retter, weil du verloren bist. Und wir? Wir fühlen uns moralisch ja so erhaben. Nicht nur persönlich, sondern auch unser modernes Zeitalter. Und die Welt eines Herodes erscheint uns Lichtjahre vom Zustand unserer demokratischen Gesellschaft und unserer humanistischen Gesinnung entfernt. Und trotzdem, und es tut weh, das sagen zu müssen, in unserem Land werden Jahr für Jahr deutlich mehr Kinder getötet, als Bethlehem damals überhaupt Einwohner hatte. Und selbst nach der offiziellen Statistik, also da ist die Dunkelziffer noch gar nicht mit eingerechnet, wurden bis zum Ende der 21. Kalenderwoche 2015 etwa 97.800 Kinder im Mutterleib abgetrieben. Bis zur 51. KW in unserem Land 97.800 Kinder nach der offiziellen Statistik. Und wie viele von denen im Namen der Selbstbestimmung und des eigenmächtigen Anspruchs, Männer und Frauen, Väter und Mütter, die sagen, über unser Leben und über unsere Lebensplanung entscheiden wir ganz allein. Und kein Jesus und kein Gott darf uns da reinreden. Das ist ein krasses Beispiel, das uns natürlich emotional berührt. Aber es ist letztlich nur die Spitze des Eisbergs. Und ich denke, keiner von uns sollte sich innerlich über diese spezielle Schuld der Abtreibung erheben, weil jeder von uns seinem Schöpfer an anderen Stellen ihm unendlich viel schuldig geblieben ist. Und wir wehren uns gegen diese Einsicht. Und manche schreiben sogar extra Bücher dagegen. Wie Heiner Geißler, einer der prägenden Politiker früherer Jahre. Obwohl Katholik, hat er jetzt vor kurzem ein Buch über Luther herausgegeben, was müsste Luther heute sagen? Und da kritisiert Geißler an Luther, dass der den Menschen viel zu stark als Sünder gesehen habe, der dann natürlich nur allein durch Gottes Gnade erlöst werden könne. Aber Geißler macht deutlich, er will nicht auf Gottes Gnade angewiesen sein. Immerhin sei er ja ein tätiger Christ, wie er sich nennt. Immerhin habe er Sozialpolitik und Menschenrechtspolitik betrieben. Nein, und er wolle sich auch nicht auf Gott verlassen und auf ihn vertrauen. Da vertraue er lieber doch auf sich selbst und auf einige andere Menschen. Das ist auch eine Form, sich Jesus vom Halse zu halten. Nun, die meisten von uns würden das nicht so deutlich sagen. Aber ist diese Haltung nicht ganz normal unter uns? Zeigt es nicht, wie weit wir uns innerlich von Gott entfernt haben? Aber was kann Weihnachten jetzt daran ändern? Kann es unser Herz ändern? Was hat es gebracht, dass Gottes Sohn gekommen ist, selber flüchten musste, dann sogar den Großangriff des Herodes überlebt hat? Und das ist ihm dann auch zum Vorwurf gemacht worden. So nach dem Motto, warum lässt Gott es zu, dass die anderen Babys sterben, aber seinen eigenen Sohn lässt er entkommen. Aber halt, Jesus wird ja nicht entkommen, sondern Jesus wird nur aufgespart, um 30 Jahre später dann bewusst ein viel längeres und viel schlimmeres Leiden zu ertragen. Auch wieder unschuldig, aber er tut es für uns. Und der Dichter Kurt Marti hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt über Jesus, nicht Ägypten ist Fluchtpunkt der Flucht. Das Kind wird gerettet für härtere Tage. Fluchtpunkt der Flucht ist das Kreuz. Und von dort her wird dann plötzlich alles klar. Warum Jesus kommen musste, warum wir ihn brauchen, warum er bis zu diesem Kreuz von Gott aufbewahrt werden musste, warum die Flucht unbedingt gelingen musste damals, plötzlich wird alles klar. Und Jesus hat das dann selbst im Matthäus-Evangelium nochmal auf den Punkt gebracht, in Matthäus 20. Er hat gesagt, der Menschensohn, und damit meint er sich persönlich mit diesem Titel, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben zu einer Rettung für viele. Und da sagt Jesus, worin das ganze Ziel der Weihnachtsaktion besteht, wozu er gekommen ist. Und das heißt, bereits die Krippe stand im Schatten des Kreuzes. Das war Gottes perfekter Rettungsplan. Und darum brauchte Gott auch keinen Plan B, weil er wusste, dass er diese Sache durchziehen würde. Und dafür hat er in Kauf genommen, dass sein eigener Sohn zum Flüchtling wurde. Wissen Sie, wenn Jesus gewollt hätte, dann wäre das für ihn ein leichtes gewesen, die Kreuzigung von Jerusalem genauso zu vermeiden wie den Kindermord von Bethlehem. Aber Jesus hat es bewusst ertragen, um die Strafe auf sich zu nehmen, die wir von Gott her verdient hätten. Er hat es getan, um meine Schuld zu sühnen, um für ihre Sünde zu bezahlen. Und deswegen dürfen wir jetzt singen, Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Sehen Sie, auf dieser Basis ist jetzt Vergebung möglich. Jetzt kann Gott dir und mir vergeben, weil Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Und deswegen kann jetzt auch jede Schuld vergeben werden. Egal, wie schlimm sie in unseren Augen erscheinen mag. Und deshalb muss keiner für immer an seinem alten Leben kleben bleiben. Ich sehe ihn noch genau vor mir, den älteren Mann, der damals in mein Pfarramt kam, völlig verzweifelt. Ich habe so viel zerstört, ich kann das nie wieder gut machen. Für mich gibt's keine Hoffnung, es ist zu spät. Und ich habe ihm gesagt, das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Dafür hat Gott Weihnachten gemacht, dass Sie wieder Hoffnung haben können. Es gibt eine Zuflucht. Selbst Herodes hätte diese Chance gehabt. Und wie viele Christenverfolger sind in den Genuss dieser Vergebung gekommen, die jetzt möglich ist? Allen voran Paulus und später dann so viele andere. Ich denke an Sergei Kurdakow, der für den KGB Christen verfolgt hatte und Vergebung fand. Und wie viele Männer und Frauen haben diese Vergebung erfahren nach einer Abtreibung oder für ihre Treulosigkeit? Nun, vielleicht ist Ihre spezielle Schuld nicht so spektakulär. Vielleicht sind es bei Ihnen mehr die Gedanken als die Worte. Vielleicht sind es mehr Ihre Unterlassungen als Ihre Taten, durch die Sie schuldig werden. Und unser Hauptproblem sind ja ohnehin nicht die einzelnen Sachen, sondern ist unser kaputtes Verhältnis zu Gott. Aber das heißt nun am Ende, jeder von uns braucht Jesus gleichermaßen dringend. Retter ist Retter. Und darum musste Jesus zum Flüchtling werden, damit wir nach Hause kommen können. Die Bibel sagt deutlich, dass letztlich in jedem von uns, in jedem Menschen diese Sehnsucht steckt, nach Hause zu kommen. Im Alten Testament steht dieser Satz, eher Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Natürlich, durch unsere Schuld ist diese Sehnsucht oft zugeschüttet. Und wir merken nicht, was uns fehlt. Aber er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und deswegen können wir uns auch nicht damit abfinden, sterblich zu sein. Deswegen können wir uns auch nicht damit abfinden, irgendwann mal sinnlos zu verschwinden. Deswegen haben wir auch letztlich Angst vor dem Tod und dem Sterben. Das ist ganz normal und ganz vernünftig. Ich habe gestern noch Bücher gekauft, in der Buchhandlung bei uns in Langenhagen einen großen Tisch gesehen, eine ganze Sammlung mit Büchern über das Sterben. Wie werden wir mit dem Sterben fertig? Wie können wir Sterbende begleiten? Aber die einfühlsamste Begleitung und die klügste Philosophie können unser Problem nicht lösen und können unsere letzte Angst und Einsamkeit nicht aufbrechen. Und sehen Sie, dafür hat Gott Weihnachten gemacht. Dafür ist es geschehen, als der persönliche Gott damals auf die Erde kam. Als er seine Krippe mitten in unser zerbrechliches Menschenleben hineingestellt hat. Da hat er ein für alle Mal deutlich gemacht, Leute, ihr braucht nicht nur etwas von mir, sondern ihr braucht mich. Ihr braucht mich. Und das ist eine Einladung. Und dann hat Gott diesen Plan Schritt für Schritt bis zum Ziel gebracht. Er hat dafür gesorgt, dass Jesus bewahrt wurde auf der Flucht. Und Jesus wurde gekreuzigt und hat unsere Schuld getragen. Und er ist 2 Tage später auferstanden und hat die Macht des Todes gebrochen. Und immer wieder, seit damals, hat Gott diese Einladung 100.000-fach wiederholt. Und er hat gesagt, überall, wo das Weihnachtsevangelium verkündigt wird, da zählt das als persönliche Einladung von Gott, auch heute Abend. Das ist wie ein Ticket. Und einige haben das sofort verstanden damals. Die Hirten ließen Schafe Schafe sein und stürzten in den Stall, um nahe bei Gott zu sein. Die babylonischen Wissenschaftler ließen ihre Bibliotheken im Morgenland zurück, um Jesus anzubeten. Irina Ratuschinskaja hat Gottes Einladung gehört mitten in der Atheismus-Schulung der Kommunisten. Gott ist doch da. Und trotzdem schreiben viele Menschen die Fluchtgeschichte auf ihre Weise weiter. Und ihr ganzes Leben gleicht einer einzigen Flucht vor Gott. Und sie versuchen alles, um Gott irgendwie auf Distanz zu halten. Gott auf Distanz zu halten durch Ironie, Gott auf Distanz zu halten durch Ablenkung, durch irgendwelche fadenscheinigen Vorwände. Und zahlen dafür am Ende einen hohen Preis. Denn auf Dauer können wir uns diese Flucht nicht leisten. Das ist unser Problem. Weil unser Herz dabei immer härter wird gegenüber Gott. Und unsere größte Gefahr wäre, dass unsere Flucht endgültig gelingt. Das wäre das Schlimmste, dass wir erfolgreich sind, dass wir uns Gott ein Leben lang vom Halse halten bis zum Schluss. Wissen Sie, wenn Sie hier ohne Jesus und Gott leben, wenn Sie das stolz und trotzig durchziehen bis zum bitteren Ende, dann, so sagt die Bibel, werden Sie in Ewigkeit sein müssen, was Sie jetzt sein wollen, nämlich gottlos. Sie werden dann in Ewigkeit sein müssen, was sie jetzt sein wollen, nämlich gottlos. Und Jesus hat gesagt, das wird die Hölle sein. Das wird die Hölle sein, auf ewig von Gott getrennt. Und plötzlich zu merken, ich habe alles gewusst. Ich habe es oft genug gehört. Aber ich habe dem heiligen Gott, der mir alles schenken wollte, stolz die Tür gewiesen. Und damit das nicht passiert, versucht Gott jetzt immer noch in unser Leben hineinzurufen. Er ruft in unser Leben hinein, vielleicht durch Notsituationen. Er ruft in unser Leben hinein durch Bemerkungen einzelner Menschen, die uns plötzlich zum Nachdenken bringen. Er ruft in unser Leben hinein, vielleicht durch eine Schrift, die uns jemand in die Hand drückt. Und hoffentlich auch durch diesen Weihnachtsgottesdienst heute Abend. Aber wir halten das Tempo hoch. Bloß nicht schwach werden, bloß nicht stehen bleiben, bloß nicht das eigene Leben überprüfen. Und doch schlägt in dir ein Herz, das nach Gott schreit. Und manchmal spürst du das. Es ist doch kein Zufall, dass der Rapper Isaiah Rashad gerade für dieses Lied innerhalb von einem Jahr über 2 Millionen YouTube-Klicks bekommen hat. Wissen Sie, wie das Lied heißt? Heavenly Father, why you are so far away? Himmlischer Vater, warum bist du so weit weg? Wo bist du? Warum bist du so fern? 200 Millionen YouTube-Klicks in einem Jahr und man möchte dem Isaiah Rashad zurufen und den 2 Millionen, die das angeklickt haben, komm doch zur Krippe. Mensch, stell dich doch dazu. Er ist doch nicht nur damals gekommen, er ist doch heute da, er ist doch da. Jesus ist dir doch schon viel näher, als du denkst. Er hat sich doch längst gezeigt. Er hat die Tür doch schon lange, lange aufgemacht. Und du kannst ihn heute ansprechen, vielleicht das erste Mal in deinem Leben. Kannst zu ihm kommen und ihm das einfach sagen. Er ist nicht weiter weg als ein Gebet. Kannst ihm sagen, Herr, ich habe mein ganzes Leben versucht, ohne dich klarzukommen. Und ich gebe zu, dass diese Flucht falsch war, dass es Schuld war. Aber jetzt komme ich und ich bitte dich, erbarme dich über mein Leben. So können Sie beten, auf der Stelle. Und schauen Sie, diese gleiche Sehnsucht, die steht ja nicht nur in Rap-Songs. Da könnte man sagen, naja, das ist so ein bestimmtes Lebensgefühl. Sondern diese gleiche Sehnsucht stand gestern und steht noch heute auf der Homepage einer biederen Lokalzeitung in Hannover. Die neue Presse, Kommentar zu Weihnachten. Da heißt es unter anderem, und der himmlische Vater, schreibt die neue Presse, hat Gott uns Weihnachten 2015 etwas zu sagen? Das ist Glaubenssache. Er könnte sich jedenfalls gerne lauter zu Wort melden. Oder, um es wie beim Fußball zu sagen, der Trainer könnte sich mal von der Bank ans Spielfeld bemühen und ein paar deutliche Ansagen machen. Ich werde denen in den nächsten Tagen einen Leserbrief schreiben. Ich werde denen schreiben, Leute, Gott hat sich längst laut und deutlich zu Wort gemeldet. Und Gott ist eben nicht nur wie ein Trainer an den Spielfeldrand getreten, da bliebe er ja immer noch Zuschauer. Nein, Gott ist selbst aufs Spielfeld gekommen. Aufs Spielfeld, das die Herodisse und wir zum Schlachtfeld gemacht haben. Aber unser Gott ist gekommen und er hat sich persönlich dazwischen geworfen in seinem Sohn, um uns nahe zu sein, mitten im Getümmel. Und dieser Gott hat unsere Not nicht nur kommentiert, sondern er hat sich drunter gestellt. Jesus hat unsere Schuld nicht nur bewertet, sondern er hat sie gesühnt. Und er hat unsere Todesangst nicht nur bemitleidet, sondern er hat sie überwunden. Und darum müssen wir nicht länger vor Jesus flüchten, sondern wir sollten uns endlich zu ihm flüchten und zugeben, Herr, ich brauche dich als Retter und Erlöser. Und das wäre dann nicht nur für einen Abend, sondern für immer und ewig. Und das wünsche ich Ihnen. Das ist mein größter Weihnachtswunsch für Sie alle. Dass Sie nicht nur jetzt eine schöne, friedvolle Weihnacht erleben, das natürlich auch, aber das wäre auf Dauer zu wenig. Sondern das wünsche ich Ihnen, dass Sie den persönlich finden, der damals in die Krippe kam, weil er wusste und weiß, wie sehr wir ihn brauchen. Und der dann zum Flüchtling wurde, um am Ende über Schuld und Tod und Verzweiflung zu triumphieren. Er ist jetzt unsere Zuflucht, immer und ewig. Und es ist jedes Wort wahr, das er versprochen hat. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Ich will dir Frieden geben. Amen. Und jetzt wollen wir dieses Lied miteinander singen. O du fröhliche, gnadenbringende Weihnachtszeit.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.